Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Starke Frauen, der Podcast, der euch auch in der trüben Jahreszeit einen Hoffnungsschub geben soll mit Geschichten von wundervollen, mutigen Frauen. Und auch heute haben wir natürlich wieder eine solche mitgebracht. Aber bevor wir euch Shirin Ebadi vorstellen, ein Hoch auf die Frau an meiner Seite, die einzigartige, die wundervolle, die fröhliche Kim Seidler.
Und natürlich auch ein Hoch auf dich, liebe Katrin, die großartige, großherzige, wunderbare, ebenfalls so fröhliche, wie ihr gerade draußen hören könnt, Katrin Jakob. Ach, ihr Lieben. Heute stellen wir euch eine Frau vor, deren Name im Zuge der Proteste im Iran immer mal wieder in der Berichterstattung genannt wurde.
Das ist auch nicht weiter wunderlich, denn Shirin Ebadi ist nicht nur die erste muslimische Friedensnobelpreisträgerin und dazu auch Iranerin, sondern auch iranische Menschen- und Frauenrechtsaktivistin.
Sie ist und im Übrigen auch die erste iranische Richterin. IN hier groß geschrieben, die erste iranische Richterin. Sie versteht sich als demokratische Frau muslimischen Glaubens. Sie setzt sich nicht nur für die gleichberechtigte Rolle der Frauen im öffentlichen Leben ein, also im Iran und darüber hinaus. Mhm. Ihr sind auch ganz besonders die Rechte von Kindern eine Herzensangelegenheit. Mhm. Bestrafungen, wie beispielsweise Steinigungen, die ja im Iran leider noch gang und gäbe sind, betrachtet sie als Missbrauch der Religion und Fehlinterpretation der Scharia.
Sie wünscht sich nicht nur eine pluralistische, demokratische Gesellschaft, sie kämpft auch lautstark dafür und lehnt jegliches fundamentalistisches Gedankengut ab. Ebadi ist seit vielen Jahren aktivistisch unterwegs, was ihr nicht immer Freunde gemacht hat in ihrer Heimat. Dafür reist Shirin Ebadi um die Welt, kümmert sich um Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und politischen Gremien. Sie will nichts weniger als eine friedliche Welt und das scheint irgendwie ganz einfach und simpel und ist doch so schwer.
Ja, absolut, absolut. Und gerade deswegen ist ihr Weg wirklich bemerkenswert. Wir hatten ja in unserer Iran-Folge, ne, guckt gerne nochmal in die Shownotes oder googelt einfach Iran.
Starke Frauen.
Spezialfolge, starke Frauen, Iran, es kommt sofort. Also habe ich letztens bei Spotify, gebe ich immer, wenn wir gerade Social Media machen, unsere einzelnen Namen ein und pop, da ist es.
Cool.
Also echt einfach zu finden.
Ja.
Also wir hatten in der Iran-Folge schon darauf hingewiesen, wie gebildet einige Frauen im Iran sind, beziehungsweise viele Frauen im Iran und dass sie dann danach nicht in den Arbeitsmarkt kommen. Kurz nochmal für euch zum Abriss. 2006 waren 63% der Studierenden weiublich, im Folgejahr 65%. Zu den Aufnahmeprüfungen bewarben sich bis zu 70% Frauen. Mhm. Seither denken die islamischen Hardliner öffentlich über die Möglichkeit nach, den Frauenanteil an den Hochschulen zu reduzieren.
Das ist sowas von bekloppt. Also, naja, ja. Okay.
Ja. Und was tun dann diese Frauen? Sie gehen ins Ausland, richtig. Auch Shirin lebt seit 2009 im Exil in Großbritannien, aber sie hat auch im Iran einiges bewegen können.
Und diese Widersprüchlichkeit, zu der ja die Widersprüchlichkeiten in diesem Land, zu der auch eben diese Bildungsschieflage, ne, einerseits so viele Studierende weiblich und dann nicht in den Arbeitsmarkt können, auf diese Widersprüchlichkeiten ist auch Nathalie Amiri in der aktuellen oder einer der jüngsten Folgen von Deutschland 3000 eingegangen und hat eben von einer sogenannten Parallelgesellschaft in Iran gesprochen. Also vorne angepasst und da sozusagen im Inneren und auch im Privaten dann besonders extrem. Sie hat in ihrem Buch diesem Thema ein Kapitel gewidmet. diese Widersprüchlichkeiten zeigen sich auch darin, dass zum Beispiel, und das hat Nathalie Amiri so beschrieben, dass die Leute wutentbrannt auf die Straße gehen und gegen den Erzfeind USA protestieren, aber dann auf die Frage antworten, Mensch, und wenn ich dir jetzt ein Visum für die USA besorgen würde, würdest du dann hingehen? Wirklich mit strahlenden Augen Ja sagen. Das ist wirklich kaum zu verstehen, ne?
Aber erstmal jetzt zurück zu Shirin. Mhm. Erstmal schauen wir, ihr kennt das ja schon, in die Kindheit. Sie ist am 21. Juni 1947 in Hamadan geboren. Das ist eine Stadt im Westen Irans und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz mit knapp 700.000 Einwohnern. Neben den mehrheitlich persischen Einwohnern der Stadt gibt es Minderheiten von Aserbaidschanern, Kurden, Türken, Luren, einigen tausend Armeniern sowie auch Juden. Die Mehrheit bekennt sich übrigens zum schiitischen Islam.
Und das ist auch in Shirins Familie der Fall. Also sie ist selbst auch Schiitin. Shirins Vater, Mohammed Ali Ebadi, war übrigens der oberste Notar der Stadt und Professor für Handelsrecht. Also sie wächst in einem durchaus gut betuchten und auch akademischen, gebildeten Haushalt auf. Mir ist jetzt selber nichts bekannt zu Geschwistern oder auch dem Verhältnis zu ihren Eltern, aber man kann davon ausgehen, dass die Bildung ihrer Tochter den Eltern sehr wichtig war und dass sie sie sehr gefördert und unterstützt haben. Was noch bekannt ist, ist, dass die Familie dann 1948, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, dann nach Teheran übersiedelt sind. Shirin wird 1965 an der Juristischen Fakultät der Universität Teheran zugelassen und besteht 1969 nach ihrem Abschluss die Befähigungsprüfung zum Richteramt. Bewusst hier die männliche Form, weil es da eben noch gar keine Richterinnen gab. Nach einem 6-monatigen Praktikum wird sie im März 1969 offiziell zur Richterin ernannt. Die erste des Landes und überhaupt die erste muslimische Richterin überhaupt, also eine echte Sensation. In der Zwischenzeit setzt sie ihr Studium an der Universität in Teheran fort, um 1971 in Rechtswissenschaften sogar zu promovieren. 1975 wird sie erste Präsidentin des Teheraner Stadtgerichts, dem sie bis zur iranischen Revolution 1979 dient.
Nach der islamischen Revolution 1979, auch hier gern nochmal in die Iran-Folge mit Elham reinhören, der wir das ja schon mal erklärt haben, kurz nochmal die Einordnung. Die Islamische Revolution, auch als iranische Revolution bezeichnet, war eine vielschichtige Bewegung, die 1979 zur Absetzung von Schah Mohammad Reza Pahlavi und zur Beendigung der Monarchie im Iran führte. Also, was ist die Konsequenz daraus? Sie wird aus ihrem Amt, Shirin wird aus ihrem Amt vertrieben und muss dann zunächst als Sekretärin bei dem Gerichtshof arbeiten, den sie zuvor geleitet hatte. Kriege ich Gänsehaut. Ne? Da ihre Anträge auf eine Rechtsanwaltslizenz wiederholt abgelehnt werden, kann Shirin bis 1993 nicht als Anwältin praktizieren, obwohl sie bereits eine Anwaltszulassung hatte. Sie nutzte diese freie Zeit, um Bücher und viele Artikel in iranischen Zeitschriften zu schreiben. 1994 gründet sie mit anderen zusammen die Kinderrechtsorganisation Society for Protecting the Child's Rights, die beispielsweise die Gesetzgebung für Kinder verbessern will. Später wird sie übrigens dann doch Anwältin und auch Dozentin an der Teheraner Universität.
Mhm. Vielleicht mal so ein paar Fälle, die sie als Anwältin dann übernimmt. Ne? Mhm. Meistens pro bono, also unentgeltlich. Unter anderem eben auch von Dissidenten, die mit der Justiz in Konflikt geraten sind. Damit macht sie sich nicht nur Freunde, sie setzt sich auch wirklich großer Gefahr aus. Ne? Mhm. Grundsätzlich sind das Fälle zum Rechtsstatus von Kindern und Frauen. Du hattest gerade die
Kinderrechtsorganisation Society Society for Protecting the Child's Rights.
Genau, aber die setzt sich eben auch vor allem für Frauen ein, von denen eben im Mai 1997, die eine Schlüsselrolle bei den erdrutschartigen Präsidentschaftswahlen des Reformers Mohammed Khatami spielen. Khatami, der gilt eben als Reformer im Amt des Staatspräsidenten, da er seine Wahlkampagne auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Gleichberechtigung aufbaute. Also durchaus ein Hoffnungsträger auch. Ne? Mhm. Ja, welche Fälle waren das zum Beispiel, die sie übernommen hat? Da war zum einen der Fall der Familie von Dariusz Furuhar, einem Intellektuellen und Politiker, der in seinem Haus erstochen aufgefunden wird. Und nicht nur er wird ermordet, sondern auch seine Frau Parvane Eskandari. Die Eheleute waren zwei Opfer einer grausamen Mordserie, die Irans Intellektuelle erschütterte zu dieser Zeit. Der Verdacht fiel auf extremistische, konservative Kreise, die sich zum Ziel gemacht haben, das von Präsident Mohammed Khatami, ich hoffe, ich spreche den richtig, Khatami. Geförderte freiheitliche Klima, das vor allem die Redefreiheit stützt, zu sabotieren. Ebadi vertritt in der Folge auch die Familie von Ezad Ibrahim Nejad, der im Juli 1999, ich glaube, das ist ein Student gewesen, bei den iranischen Studentenprotesten getötet wurde.
Im Jahr 2000 wurde Shirin, ich nenne sie immer beim Vornamen,
sorry,
beschuldigt, das auf Video aufgezeichnete Geständnis von Amia Farsad Ibrahimi manipuliert zu haben. Dieser hatte zugegeben, an Angriffen auf Mitglieder des Kabinetts von Präsident Khatami beteiligt gewesen zu sein. Das alles geschah auf Befehl hochrangiger konservativer Behörden. Nun, wer ist denn dieser Ibrahimi?
Das wollte ich dich gerade fragen. Erzähl doch mal.
Ibrahimi ist ein ehemaliges Mitglied der Ansar-e-Hisbollah, einer regimetreuen paramilitärischen Gruppe. Nun beschuldigte man Shirin also, das Video mit Geständnissen manipuliert zu haben. Sie behauptete aber, sie habe Amir Farsad Ibrahimi nur auf Video aufgenommen, um das Band dem Gericht vorzulegen. So, und das wurde dann von den Hardlinern, also den erzkonservativen Tape-Makers genannt, denn sie stellten die Glaubwürdigkeit seiner auf Video aufgenommenen Aussage sowie seine Motive in Frage. Shirin wurde zu 5 Jahren Gefängnis und zum Entzug ihrer Anwaltszulassung verurteilt, weil sie Ibrahimis auf Video aufgezeichnete Aussage an Präsident Khatami oder Khatami, jetzt bin ich mir auch gerade ein bisschen unsicher, und den Leiter der islamischen Justiz geschickt hatten. Die Urteile wurden später vom obersten Gericht der islamischen Justiz aufgehoben, aber sie berücksichtigten Ibrahimis Geständnis nicht und verurteilten ihn zu lediglich 48 Monaten, davon 16 Monate Einzelhaft. Dieser Fall brachte den Iran verstärkt in den Fokus von Menschenrechtsgruppen im Ausland.
Ja, und jetzt komme ich zu ein paar Fällen auch, wo es besonders um Kinder geht. Kleine Triggerwarnung, wenn euch das verstört oder so, dann skippt am besten die nächsten Minuten. Sie hat nämlich verschiedene Fälle auch von Kindesmissbrauch verteidigt, darunter den Fall von Arian Golshani, einem Mädchen, das jahrelang missbraucht und dann von ihrem Vater und ihrem Stiefbruder zu Tode geprügelt wurde. Dieser Fall erregte internationale Aufmerksamkeit, also nicht nur der, sondern auch einige andere, die sie vertreten hat, wie du gerade auch erzähltest, und sorgte im Iran auch für Kontroversen. Shirin nutzte nämlich diesen Fall, um auf die problematischen Sorgerechtsgesetze im Iran hinzuweisen, die ja auch bis heute gelten, ne? Wonach das Sorgerecht für geschiedene Kinder normalerweise dem Vater übertragen werden. Selbst im Fall von Arian, in dem ja ihre Mutter dem Gericht mitgeteilt hatte, dass der Vater seine eigene Tochter missbraucht hatte, weswegen sie unbedingt Sorgerecht für sie haben wollen, ne? Außerdem kümmerte sich Shirin um den Fall von Leila, einem Teenager-Mädchen, das von einer Gruppe vergewaltigt und ermordet worden war. Und in der Islamischen Republik Iran liegt es in der Verantwortung, das muss man sich mal vorstellen, in der Verantwortung der Familie des Opfers für die Wiederherstellung ihrer Ehre zu bezahlen. Also die, ne, Familie des Opfers muss,
wenn ein Mädchen vergewaltigt, wird, muss die Familie dann zahlen, damit die Ehre des Kindes.
Richtig.
Also
was müssen die zahlen? Die müssen die Hinrichtung bezahlen. Die müssen quasi der Regierung das Geld geben, also die Kosten erstatten für die Hinrichtung des Täters. Und damit hat sich natürlich Leilas Familie so verschuldet, dass sie obdachlos wurden. Und Shirin konnte in diesem Fall keinen Sieg erringen, aber sie machte wieder einmal international auf dieses problematische Gesetz aufmerksam.
Boah, Gänsehaut pur. Ich muss kurz mal irgendwie durchatmen.
Ich auch.
Sie bearbeitete auch einige Fälle, in denen es um Verbote von Zeitschriften ging, einschließlich der Fälle von Habibullah Payman, Abbas Maroufi und Faraj Sakui. Sie gründete zwei Nichtregierungsorganisationen im Iran mithilfe westlicher, Achtung, mithilfe westlicher Finanzierung. Mhm. Das wird im Iran natürlich verteufelt. Mhm. Und zwar handelt es sich, wie schon eingangs erwähnt, um die Society for Protecting the Rights of the Child. Mhm. Und das Defenders of Human Rights Center im Jahr 2001. Sie hilft bei der Ausarbeitung des Originaltextes eines Gesetzes gegen körperlichen Missbrauch von Kindern, das 2002 vom iranischen Parlament sogar dann auch verabschiedet wird oder wurde. Weibliche Abgeordnete fordern Shirin auch auf, ein Gesetz auszuarbeiten, das das Recht einer Frau auf Scheidung von ihrem Ehemann erklärt, im Einklang mit der Scharia, also mit dem islamischen Recht. Mhm. Shirin präsentierte die Gesetzesvorlage der Regierung, aber ja, die männlichen Mitglieder interessierte das selbstredend nicht und entlassen sie, so heißt es in ihren Memoiren, ohne sich das Ding überhaupt anzuschauen.
Mhm. Apropos Memoiren. Ist auch ganz witzig, Shirin verklagt sogar das US-Finanzministerium wegen Beschränkungen, denen sie bei der Veröffentlichung ihrer Memoiren in den Vereinigten Staaten ausgesetzt waren. Nämlich, es ist so, dass die amerikanischen Handelsgesetze Verbote beinhalteten für Autoren aus Embargo-Ländern. Das Gesetz verbot auch der amerikanischen Literaturagentin Wendy Strothman, mit Shirin zusammenzuarbeiten. Nach einem langen Rechtsstreit gewinnt Ebadi und kann ihre Memoiren in den Vereinigten Staaten veröffentlichen. Und wie schon mehrfach erwähnt, mit ihrem Aktivismus machte sie sich natürlich keine Freunde in ihrem Heimatland, das ja vorwiegend von Männern regiert wird oder fast ausschließlich. Im Jahr 2000 wird sie aufgrund ihrer Tätigkeit als Verteidigerin vor Gericht gestellt und verbringt 26 Tage in Einzelhaft, bevor sie zu einer Bewährungsstrafe und zeitlich begrenztem Berufsverbot verurteilt wird. Also immer wieder dieser Knüppel zwischen die Beine, ne? Dieser Fall lenkte die Aufmerksamkeit wieder mal internationaler Menschenrechtsgruppen auf die Situation im Iran. Ein Jahr später wird sie Anwältin im Fall von Zahra Kassemi, einer kanadischen Journalistin iranischer Abstammung, die während ihrer Haft im Gefängnis eines gewaltsamen Todes stirbt.
Kommen wir zu einem besseren oder einem erfreulichen Thema, denn ihre Aktivitäten wurden honoriert. Sie hat den Friedensnobelpreis erhalten. Mhm. Jetzt wird nämlich auch sehr klar, sehr gut geschildert, ja auch schon eingangs die ganzen Fälle, das ist ja nur die Spitze des Eisberges, mit denen sie gearbeitet hat. Aber jetzt wird klar, warum sie am 10. Oktober 2003 für ihre Bemühungen um Demokratie und Menschenrechte den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Mhm. Das Auswahlkomitee würdigte damals insbesondere ihren mutigen Einsatz für die Rechte von Frauen und Kindern. Mit der Entgegennahme des Friedensnobelpreises ohne Kopftuch setzte Shirin ein Zeichen. Ihr erinnert euch gerade aktuell vor ein paar Wochen Elnaz Rekabi, die iranische Kletterin, die im Finale der Asienmeisterschaften für Wirbel sorgte, weil sie ohne Kopftuch antrat. Und nach ihrer von vielen gefeierten Rückkehr darf sie ihr Haus, einem Medienbericht gerade aktuell aus dem Oktober, gerade noch gelesen, zufolge nicht mehr verlassen. Sie hat ja dann auch gesagt, ja, es war so schnell, sie musste da so schnell antreten. Also sie wurde da ziemlich drangsaliert, was auch bekannt ist, dass sie eine Ausrede sich ausdenken musste, warum sie ohne Kopftuch.
Im Ausland. Also sie ist im Ausland und trägt das Kopftuch nicht, ne? Und hat dann mit solchen Repressalien zu rechnen. Und Shirin Ebadi hat nun das Kopftuch bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises nicht an.
Genau. Ja. Sie begründet das ja damit, dass es im westlichen Kulturkreis jeder Frau selbst überlassen ist, wie sie sich kleidet, ne, ob man das Kopftuch trägt oder nicht. Mhm. Und sie hat sich dafür entschieden, das Kopftuch dort dann nicht zu tragen. Im Iran hingegen akzeptiert sie die gesetzliche vorgeschriebene Kleidung für Frauen, da sie sich als Juristin selbstverständlich an die zurzeit geltenden Gesetze halte. Mhm. So, also ein bisschen, was soll sie machen? Ja. Ne? Ohne Kopftuch durch den Iran gibt halt extreme Repressalien, wie wir es ja jetzt alleine in den Medien seit mehreren Wochen schon beobachten können. Ja, sie kritisiert in ihrer Dankesrede die Repressionen im Iran und beharrte darauf, dass der Islam mit Demokratie, Menschenrechten und Meinungsfreiheit vereinbar sei. Mhm. Und die Entscheidung des Nobelkomitees überraschte übrigens einige Beobachter weltweit. Denn Papst Johannes Paul II. War auch als Gewinner gehandelt worden.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Shirins Wahl wurde als kalkuliert und politisch betrachtet. Sie war die erste Iranerin und die erste muslimische Frau, die den Preis erhielt. Mhm. Ja, gut. Ihre Reaktion in ihrer Heimat, klar, logisch, gemischte Gefühle.
Ja.
Denn die Unterstützer von Shirin begrüßten sie natürlich und jubelten und waren glücklich. Und die konservativen Medien, die natürlich auch von der Politik gelenkt werden und auch die politische Elite, waren jetzt nicht so angetan.
Mhm.
Beamte der Islamischen Republik kritisieren ihre Wahl, nennen sie eine politische Akteurin einer pro-westlichen Institution und kritisieren auch, dass Shirin bei der Nobelpreisverleihung ihr Haar nicht bedeckt.
Mhm.
Da muss man ja sagen, dass die Monarchen in Katar, die Frauen, die in der westlichen Welt studieren, dort ja auch ihr Kopftuch ablegen oder auch wenn sie große Empfänge machen, da anscheinend in Katar schon weiter sind als der Iran.
Wobei wir ja hier noch von Anfang der 2000er reden. Ne?
Das stimmt auch wieder.
Es gibt ja wieder total konservative Strömungen im Hier und Jetzt. Ne? Also dass es ja wieder total schlimm wird. Also durchaus ja auch vergleichbar. Ich meine, wir sind jetzt unter Präsident Khatami, wie auch immer.
Mhm.
Und der gilt ja durchaus als Reformer. Und sie kam damit durch, dass sie keinen Kopftuch trug.
Wobei, der aktuelle ist doch, heißt Rouhani. Genau, weil der ist ja gläubig und der ist strenggläubig. Also der sagt ja auch, die ersten Demonstranten sind ja gerade zum Tode verurteilt worden.
Ja.
Und das wird ja nur mit Glauben, nicht mit dem Recht verargumentiert.
Das ist ja eins. Die Scharia ist ja eins.
Genau.
Naja
gut, weil du später ja darauf hinkommst, dass sie halt sagst, man kann auch Religion und Staat zusammen führen, ohne dass das eine das andere, also das was Schlechtes tun muss.
Tja, das sind immer die Auslegungen des Glaubens. Ne? Wie streng legst du den Glauben aus im Gesetz?
Genau.
Mhm.
Reformistische Beamte sollen allgemein die Auszeichnung begrüßt haben, wurden dafür aber angegriffen.
Mhm.
Und der reformistische Präsident Mohammed Khatami gratulierte Shirin nicht offiziell und erklärte, er halte die wissenschaftlichen Nobelpreise für wichtig, den Friedensnobelpreis jedoch nicht.
Mhm.
Er sei Shirin aufgrund völlig politischer Kriterien zuerkannt worden, meinte er damit.
Also der Preis schützt sie keineswegs im eigenen Land. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden alle aufspringen und jubeln. Eine von uns hat diesen Preis bekommen, eher im Gegenteil. Anfang 2005 wird Shirin Ebadi nach Angaben ihrer Anwältin ohne Angabe von Gründen vom iranischen Revolutionsgericht vorgeladen. Revolutionsgericht. Ebadi lehnte das ab, dieser Aufforderung nachzukommen und verlangt, sich wegen einer privaten Anzeige vor einem normalen Gericht verantworten zu können. Damit bestritt sie indirekt die Legitimität der neben der normalen Justiz existierenden Revolutionsgerichte. Dann auch schaltet sich endlich die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ein und verurteilt entschieden den Umgang mit der Friedensnobelpreisträgerin. Haha. Und die iranische Regierung meint, dass es doch nur ein ganz unbedeutender Vorfall sei und sowieso nur mit einer sehr geringen Strafe zu erwarten sei. Also, naja. Im Oktober 2005 hält Shirin auf Einladung der Stiftung Weltethos an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen eine Rede, in der sie betont, dass diejenigen, die unter Berufung auf die kulturellen Unterschiede und die Werterelativität sich weigern, die Menschenrechte einzuhalten, in Wirklichkeit rückständige Unterdrücker seien, die ihr diktatorisches Wesen unter der Maske der Kultur verdecken und im Namen der nationalen oder religiösen Kultur die Absicht hegen, ihre eigene Nation zu unterdrücken und zu terrorisieren. Wen sie damit meint, ist wohl offensichtlich auch klar. Die Welt werde nur dann zur Ruhe kommen und der Frieden werde nur dann dauerhaft sein, wenn die Menschenrechte umfassend und universell sind. Wie bei anderen Anlässen spricht sie sich auch hier gegen eine Militäraktion gegen den Iran aus. Die Menschenrechte kann man den Menschen gewiss nicht durch Bomben beibringen. Ne? Also das ist echt, wow.
Mhm. Ja, Shirin kommt nicht zur Ruhe, das Land auch nicht. Ne?
Mhm.
Denn eine Demonstration für die Menschenrechte, an der in Teheran am 12. Juni 2006 ca. 5000 Personen, davon hauptsächlich Frauen, teilnehmen, wird gewaltsam niedergeschlagen. Wir kennen es von den aktuellen Demonstrationen auch. Shirin wird festgenommen und wenige Tage später wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 5. August 2006, also ja, ungefähr zwei Wochen später verbietet daraufhin das iranische Innenministerium ihr 2002 mit anderen Juristen gegründetes Zentrum für Menschenrechte. Also die NGO wird für null und nichtig erklärt. Die Organisation hatte sich für die Rechte von Minderheiten eingesetzt und Regimegegnern juristischen Beistand geboten. Aber Shirin steht wieder auf, wendet sich öffentlich gegen diese Maßnahme und legt Rechtsmittel ein, da das Zentrum im Rahmen der iranischen Gesetze gearbeitet habe, sagt sie. 2006 wendet sie sich in einem Brief an die internationale Öffentlichkeit und bittet verzweifelt um Hilfe.
Ja, und die Rückschläge und die Gängelungen scheinen irgendwie kein Ende zu nehmen. Am 21. Dezember 2008 wird ein Menschenrechtszentrum, das Ebadi gemeinsam mit Abdol Fattah Soltani leitete, in Teheran von den iranischen Behörden mit der Begründung geschlossen, davon gehe Propaganda gegen das System aus. Alles natürlich irgendwie super willkürlich, wirkt es zumindest. Im April 2008 veröffentlichte Shirin dann eine Erklärung, in der sie sagt, die Drohung gegen mein Leben und meine Sicherheit und die meiner Familie, sie ist übrigens verheiratet und hat zwei Töchter, die vor einiger Zeit begonnen haben, haben sich verschärft. Und sie sagt, dass die Drohung sie davor warnten, im Ausland Reden zu halten und die Verteidigung der verfolgten Baha'i im Iran einzustellen. Es ist eine Glaubensgemeinschaft. Im August 2008 veröffentlicht die Nachrichtenagentur IRNA einen Artikel, in dem Shirins Verbindung zum Bahá'í-Glauben angegriffen und ihr vorgeworfen wurde, Unterstützung aus dem Westen zu suchen. Es kritisierte sie auch dafür, Homosexuelle zu verteidigen, ohne islamisches Kopftuch im Ausland aufzutreten, islamische Strafen in Frage zu stellen und in Anführungsstrichen CIA-Agenten zu verteidigen. Es beschuldigte ihre Tochter Nagez Tavassolian, zum Bahá'í-Glauben konvertiert zu sein, ein Todesverbrechen im Islam übrigens, in der Islamischen Republik. Shirin bestreitet dies jedoch mit den Worten, ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass meine Familie und ich Schiiten sind. Ihre Tochter glaubt, ich zitiere, die Regierung wollte meiner Mutter mit diesem Szenario schlicht und einfach Angst einjagen. Shirin glaubt, die Angriffe seien eine Vergeltung dafür, dass sie sich bereit erklärt hatte, die Familien der 7 im Mai festgenommenen Baha'i zu verteidigen.
Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn Baha'i ja unter Todesstrafe steht, dann gleich die ganze Suppe mit, ne? Jetzt mal sehr platt und sarkastisch gesprochen. Wir sind jetzt im Jahr 2009, dem Jahr der sogenannten Grünen Revolution. Wir erinnern uns in der Iran-Folge. Nach der iranischen Präsidentschaftswahl im Juni 2009 gibt es in Teheran und anderen größeren Städten der Islamischen Republik Irans öffentliche Proteste und Demonstrationen gegen das amtlich bekannt gegebene Wahlergebnis, das dem bisherigen Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad mit 62,63% die absolute Stimmenmehrheit einräumte. Der Iran wird wieder einmal von Protesten erschüttert und dennoch sind die konservativen islamistischen Kräfte zu stark. Ende November 2009 räumen nach Angaben der norwegischen Regierung die iranischen Behörden ein Bankschließfach von Shirin und beschlagnahmen die dort aufbewahrte Medaille und Urkunde ihres Friedensnobelpreises. Was für ein symbolischer Akt.
Absolut.
Nicht verwunderlich also, dass Shirin ins Exil flieht. Seit Ende 2009 lebt sie, wie gesagt, in Großbritannien. Von dort aus kämpft sie weiterhin für Menschenrechte in aller Welt. Interessant ist, dass sie noch der Ansicht ist, eine klerikale Herrschaft könne durchaus demokratisch sein. Das bedeutet, es muss nicht unbedingt eine Trennung zwischen Kirche und Staat geben. Da merkt man, dass sie durchaus sehr gläubig ist. Und sie geht auf die Straße, als Kurt Westergaard 2010 den Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien erhält.
Das ist der dänische Zeichner, ne? Der diese Mohammed-Karikaturen gezeichnet hat.
Genau, also die Karikaturen und sehr satirisch und sehr überzogen.
Da gab es ja wütende Proteste, ne? Auch von gläubigen Menschen, weil eben die Darstellung von Mohammed nicht gestattet war, soweit ich mich erinnern kann. Was darf Satire und was dürfen Karikaturen? Da gab es doch diesen großen...
Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil ich fand manche Sachen auch sehr geschmacklos. Aber ich weiß, dass man ein Staatsoberhaupt nicht verunglimpfen darf. Da gibt es ja manche Länder, die da sehr streng sind. Ne?
Das ist ja kein Staatsoberhaupt, das ist ja sozusagen
der Prophet.
Der Mohammed, der Prophet.
Der Prophet, ne? Genau, ja.
Es hat nichts mit dem mit dem, wie heißt es, Majestätsbeleidigung von Erdogan durch Böhmermann zu tun.
Mhm. Ja. Also laut Spiegel Online sieht sie, Zitat, durch die Karikaturen offenbar ihre religiösen Gefühle verletzt, Zitat Ende. Gegen das derzeitige Regime im Iran kämpft sie jedoch vehement. Im Januar 2012 ruft sie, wie auch schon 2004, zum Boykott der Parlamentswahlen 2012 auf.
Seit der Verleihung des Nobelpreises und auch schon davor hat Shirin viele weitere Preise gewonnen. Ihr könnt das gerne auch nochmal nachlesen. Sie hält unentwegt und überall auf der Welt immer noch Vorträge, lehrt und erhält eben weitere Auszeichnungen, gibt Erklärungen ab, verteidigt Personen, die politischer Verbrechen im Iran beschuldigt werden. Und zusammen mit 5 anderen Nobelpreisträgern gründet sie die Nobel Women's Initiative zur Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für Frauen. Im Jahr 2019 fordert sie zur Unterstützung der Every Woman Coalition einen Vertrag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Ohne Erfolg bisher, wie wir wissen. Aber vielleicht nochmal abschließend zu den politischen Ansichten, weil das nochmal ganz, ganz wichtig ist. Also wie gesagt, es gibt so viele Quellen auch über diese Frau, von der man bisher nicht so wahnsinnig viel gehört hat, finde ich zumindest. Aber sie hat auch ihre Ansicht ein bisschen geändert. Ne? Sie hat bis vor kurzem noch gesagt, kann man hier mit Reformen irgendwie in den Griff kriegen. Aber mittlerweile sagt sie, das ist einfach nicht
so
machbar.
Wie in Deutschland mit Frauen in den Vorständen.
Ach, naja, okay, ob man das jetzt so vergleichen kann, weiß ich nicht. Aber
klar, ne? Also in der Gewalt und in der Rohheit kann man es nicht miteinander vergleichen. Aber die Annahme hier, dass wenn man gut den Unternehmen zuredet, dass sie dann automatisch Frauen in den Vorstand lassen, war ja auch nicht so erfolgreich, weshalb es die Frauenquote bedarf. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, in ihren Memoiren Iran Awakening aus dem Jahr 2006 erklärt Shirin ihre politisch-religiösen Ansichten nochmal zum Islam, zu Demokratie und Geschlechtergleichstellung. Hier mal ein paar Beispiele. Also ich habe das jetzt einfach zitiert bzw. auch übersetzt, weil es mir nur auf Englisch vorlag. Insofern hoffe ich, dass ich es richtig getroffen habe. In den letzten 23 Jahren, von dem Tag, an dem ich meines Richteramtes enthoben wurde, bis zu den Jahren des Kampfes vor den Revolutionsgerichten in Teheran, hatte ich eine Sache immer wiederholt. Eine Interpretation des Islam, die im Einklang mit Gleichheit und Demokratie steht, ist ein authentischer Ausdruck des Glaubens. Es ist nicht die Religion, die Frauen geißelt, sondern die Willkür derer, die sie ausschließen wollen, also die Frauen. Dieser Glaube, zusammen mit der Überzeugung, dass Veränderungen im Iran friedlich und von innen kommen müssen, hat meine Arbeit untermauert. Und auf einer Pressekonferenz kurz nach der Verkündung des Friedenspreises lehnt sie selbst eine ausländische Einmischung in die Angelegenheit des Landes ausdrücklich ab. Sie sagt, ich zitiere, der Kampf für die Menschenrechte wird im Iran vom iranischen Volk geführt und wir sind gegen jede ausländische Intervention im Iran. Seit dem Sieg von Hassan Rouhani bei den iranischen Präsidentschaftswahlen 2013 hat Shirin bei verschiedenen Gelegenheiten ihre Besorgnis über die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen in ihrer Heimat zum Ausdruck gebracht. Also sie wendet sich schon auch nach außen. Und jetzt im Jahr 2018, ist ja auch schon wieder 4 Jahre her, äußerte sie in einem Interview mit Bloomberg ihre Überzeugung, dass die Islamische Republik einen Punkt erreicht habe, an dem sie nun nicht mehr reformierbar sei, wie ich gerade sagte. Sie fordert ein Referendum über die Islamische Republik. Ja, und in einem Interview mit Deutschlandfunk, was ich jetzt gerade gehört habe, hat sie gesagt, die Menschen sind an einem Punkt angekommen, an dem sie denken, dass eine Fortführung dieses Regimes keinen Sinn mehr ergibt. 43 Jahre haben sie erlebt, dass ihnen das Regime keine Antworten gegeben hat. Es ist nicht mal bereit, den Menschen zuzuhören. Die Menschen haben alle möglichen Wege ausprobiert. Eine Zeit lang waren sie auf dem Weg der Reformer und haben gehofft, dass man das Regime mit Reformen besser machen kann. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass man das Regime nicht besser machen kann. Es ist schlichtweg nicht reformierbar. Es bleibe nur der Umsturz. Das hatte sie so nochmal betont.
Sehr,
ja.
Sehr klare Worte, ne?
Ja, der ist halt gewaltsam, ne?
Ja. Unsere drei Key Takeaways, Katrin?
Ja, die Key Takeaways sind, ich tat mich ein bisschen schwer, die so zu formulieren, weil ich erstmal verdauen musste, was dieser Frau alles widerfahren ist. Die hat sehr, sehr lange auch daran geglaubt, dass dieses Land reformierbar ist. Sie hat sich eingesetzt für Frauen und für Kinder, für die Schwachen. Sie hat unglaublich gekämpft. Sie hat sich zusammengeschlossen mit Leuten, die auch eine Vision hatten, dass Menschenrechte in diesem Land einen Platz haben. Und zwar nicht nur einen Platz, sondern auf dieser Basis einen Staat, auch einen gläubigen Staat aufbauen zu können. Ne? Und da auch mit anzusehen im britischen Exil, wie das immer wieder, ne? Wir haben die Grüne Revolution, dann hatten wir die Proteste in 2018, wir haben wieder, wie viele Wochen das schon andauert, das aus der Distanz auch zu sehen und immer wieder zu sprechen, das Wort zu erheben, zu sagen, kämpft weiter, aber das kostet so viel Kraft. Also ich bin einfach nur von dieser Kraft dieser Frau so beeindruckt. Ne? Und das ist mein Key Takeaway. Ich bin voller Bewunderung auch, dass sie sich, ne, wir sagen ja immer, starke Frauen sind Frauen, die sich für etwas einsetzen, was größer ist als sie selbst. Und das auch mit dem Wissen und auch die Gefahr für das eigene Leben und nicht nur für das eigene, sondern auch das ihrer Familie, wie sie das über die Jahre immer wieder diese Kraft aufgebracht hat, das ist einfach unglaublich und verlangt größten Respekt und viel mehr. Ich weiß nicht, vielleicht waren da 3 Takeaways drin. Was nimmst du mit?
Ich finde es auch wahnsinnig schwer, weil genau das, was du gerade gesagt hast, sich immer wieder stark machen für Kinder, für Frauen, obwohl es ja verboten ist, sich dann halt für Minderheitsgruppen einzusetzen, mit sehenden Auges auch in die Gefahr blicken und schlau sich auch mit dem Ausland zu vernetzen und dort dann auch den Schutz zu bekommen. Also durch die internationalen Menschenrechtsorganisationen, da weil viele sagen immer, man hört häufiger, ja, die hat ja mit dem Westen korrespondiert, die hat da, deswegen musste ich so, war ich so erstaunt, ja, mit CIA-Agenten hatte sie auch was zu tun.
Naja, diese das sagte man ja nach. Ne?
Genau, diese böswilligen Unterstellungen, ne, um dann halt, das wird ja auch von diesem Regime sehr stark dann gesagt, Verbindungen zum Westen. Ich erinnere das noch, hört gerne nochmal in die Episode mit meiner Oma rein. Mein Opa hat ja auch Verbindungen zum Feind gehalten, nämlich weil dann Deutschland oder das Deutsche Reich Polen wurde, hat er Verbindungen zu seiner Mutter gehalten und automatisch Feind. Also so dieses starre, sture Denken und da tatsächlich schlauer zu sein und sich darüber echt unkonstant die Meinung zu äußern, das finde ich auch sehr bewundernswert. Konstant dran zu bleiben, konstant die Trommel zu rühren und zu sagen, ey, da ist was im Argen und bitte guckt drauf, bitte helft den Leuten.
Ja, immer wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch der ausländischen Medien. Ich meine, jetzt gerade, wir sind in Zeiten von Social Media, wo so viel geteilt wird, die Timelines sind voll und es hört auch nicht auf und mit Düsen Tekkal und Natalie Amiri natürlich auch so zwei Frauen, die eine unglaubliche mediale Exposure haben. Mir fällt jetzt gerade nur das englische Wort ein und, okay. und nicht müde werden zu sagen, schaut hin, Sanktionen, ist jetzt vorbei, Leute, es kann nicht sein. Und aber wie verkrustet das da ist, Kim, diese konservativen Kräfte, ne? Diese mächtigen,
Wahnsinn.
Gläubigen Führer, die da so eine Macht noch ausüben und dieses Land ist so tief gespalten. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht und hoffe einfach, dass es zum Erfolg führt, wie auch immer der aussieht. Ne? Also Stichwort Menschenrechte. Total. Ja, ich bin ganz erschöpft, aber wir finden jetzt die Kurve hoffentlich. Genau. Und meine Frage an dich, wen stellen wir denn nächste Woche vor?
Nächste Woche stellen wir euch da draußen die wunderbare Maria Theresia oder vielleicht auch nicht so wunderbare, aber ich sage das jetzt mal, ich nehme das jetzt mal an. Die Maria Theresia von Österreich vor. Eine endlich mal wieder eine historische Figur.
Dein deine Spezialität, oder?
Genau.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja selber 2 Jahre in Österreich gelebt. Ich werde meinen besten Wiener Dialekt auspacken, nur für euch. Schöne Grüße nach Österreich. Also, kleine Anekdote. Ich habe wirklich sehr lange geübt an einem Satz, nämlich wenn ich in einem österreichischen, in einem Wiener Beisel war und dann einen Obi gespritzt auf eine Halbe mit Leitungswasser bestellt habe, dann wurde ich immer ganz mitleidig angeschaut, weil für mich hörte sich das irrsinnig wienerisch an. Aber ich wurde natürlich sofort als Piefke enttarnt und mit Augenbrauen hoch so, naja, willst du eine Apfelschorle haben? Ich habe dann meine Apfelschorle bekommen und war auch ein bisschen amüsiert davon, dass ich so wohlwollend als Piefke akzeptiert war in Wien. Aber ich schweife ab. Maria ein Theresia von Österreich, ich freue mich sehr und an euch da draußen. Bleibt gesund, bleibt munter, teilt weiter fleißig die Posts und Nachrichten, das, was da im Iran abgeht. Das ist wirklich, Wir dürfen nicht aufhören, da hinzuschauen.
Auch Ukraine.
Auch Ukraine. Eigentlich müssen wir überall hinschauen. Jemen.
Definitiv. Ja. Afghanistan, Pakistan, da tut sich auch gerade schon wieder viel.
Wir bleiben dran, auf unserem Instagram-Kanal,
nicht
den ihr
müde
gerne
werden.
Folgen könnt. Und hört gerne auch in alte Folgen rein. Die Iran-Folge werden wir auch hier nochmal verlinken. Und an dieser Stelle dir auch, Kim, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.